Vom Heft Nummer 12, was kann ich für Jesus tun? Das zweite Heft mit diesem Thema. Heute die Lektion Nummer 5, der Prophet und der Evangelist. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. 2. Timotheus 4, 5. Gut, ne, ich habe immer einen Bibelvers und hier haben wir zwei Themen, Prophet und Evangelist. Ich habe hier einen Vers genommen, der zeigt, dass hier Evangelist als eine Berufung genannt wird im Neuen Testament in mehreren Versen. Epheser 4, 11, wisst ihr schon, mein Lieblingsvers, ne? Das heißt, wo ich in letzter Zeit jede Woche nenne, ja, wegen den Themen, die wir auch studieren. Und ich fange direkt mal damit an. Lass uns mal zusammen diese Frage zum Nachdenken lesen. Ich lese mal vor, wie kann ich das Wort Gottes in einer leicht verständlichen Weise weitergeben? Ja, weil ich das konkret machen will. Nicht, dass wir hier nur studieren, okay, es gibt Evangelisten oder es gibt Propheten, aber dass wir versuchen, das hier anzuwenden, an uns nachzudenken, ob vielleicht ich, jeder von uns, eine Berufung hat, vielleicht zum Prophet als Ermahner. Ja, dieses Wort Prophet ist so ein bisschen besetzt mit einem Beigeschmack oder so, deswegen benutze ich oft das Wort Ermahner heute. In diesem Bezug zu Epheser 4,11. Und Epheser 4,11 hat 5 Berufungen. Epheser nennt diese 5 Sachen Gaben. Ich nenne die Berufungen, nur damit man unterscheidet zwischen die vielen anderen Gaben, die es gibt, damit man es besser versteht. Diese Berufung. Und heute wollen wir diese 2 Berufungen studieren. Prophet und Evangelist. Zuerst mal Prophet, im ersten Teil unserer Lektion. Prophet, Berufung als Prophet, als Ermahner. Deswegen, immer wenn ihr hier das Wort Prophet hört in der heutigen Lektion, denkt an Ermahner, jemand, der ermahnt. Und ja, in anderen Lektionen, wenn ich das Wort der Prophet benutze, kann es vielleicht eine andere Bedeutung haben. Deswegen fange ich direkt an mit dem Unterschied von Gabe der Prophezeiung zur Berufung zum Propheten. Es gibt die Gabe der Prophezeiung und die Berufung zum Propheten. Vielleicht merkt ihr schon in der Art, wie ich diese 2 Sachen nenne, dass da ein Unterschied ist. Gabe der Prophezeiung, das heißt, und Berufung, was heißt Berufung? Etwas Längerfristiges. Eine Berufung, wenn jemand eine Berufung bekommt, dann ist es ja über Jahre. Und Gabe der Prophezeiung ist, da gibt es so Sachen, die so mehr punktuell sind. Punktuell, manchmal, prophezeien. Und die Berufung zum Propheten, die ist nicht manchmal, sondern die ist konstant. Gleich wie jetzt die Berufung zum Evangelist oder Berufung zum Bibellehrer, das sind Sachen, die jetzt konstant sind. Und damit wir das auseinanderhalten, was ist dann die Gabe der Prophezeiung und was ist die Berufung zum Propheten oder zum Ermahner, ne? Das heißt, jemand, der ist berufen wird, um den Volk Gottes zu ermahnen. In den Lektionen 9 und 10 werden wir die Kraftwirkungen betrachten. Denn diese Kraftwirkungen sind doch die Gaben auch. Deswegen, die Bibel benutzt quasi durchgehend das Wort Gaben. Und ich versuche, das auseinanderzuhalten. Und deswegen werden wir in der Lektion 9 und 10 auch Gaben betrachten, die wir ja dort Kraftwirkungen nennen werden. Und heute studieren wir Gaben, die ich Berufung nenne. Und es geht sowohl bei den Kraftwirkungen als auch bei den Berufungen Prophet. Und deswegen nennt man auch manchmal diese Berufung als Ermahner, als ein prophetischer Dienst. Manchmal werden auch diese Berufungen Dienste, Dienst des Evangelisten oder Dienst des Bibellehrers, Dienst des Apostels genannt. Wichtig ist, dass man das auseinanderhält, was jetzt eine Kraftwirkung ist, etwas Plötzliches, von das hier, was so mehr langfristig ist, was wir heute betrachten. Gut, nächste Überschrift, nächste Frage. Warum brauchen wir noch heute Prophezeiungen beziehungsweise Weissagungen? Warum brauchen wir das? Und da möchte ich Betty einladen, diesen Vers zu lesen, hier 2. Korinther 3, 7 bis 8.
Wenn aber der Dienst des Todes durch den Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? 2. Korinther 3, 7 bis 8.
Ja, hier vergleicht der Apostel Paulus die zwei Testamente, oder wie kann man sagen, ne, die zwei Bünde, Bündnisse, der alte Bund, der neue Bund. Der alte Bund war ein Bund, ja, durch in Stein gegrabene Buchstaben, ne? Gemeißelte Buchstaben in Stein. Und heute haben wir den Dienst des Geistes, den Dienst des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist dient die Gemeinde. Der Heilige Geist, der wirkt in der Gemeinde. Und das ist ja viel, viel herrlicher als der alte Bund, ja, wo ja nur die Buchstabe gemeißelt war in Stein. Versteht ihr? Deswegen, ja, die Herrlichkeit des neuen Bundes, die zeigt sich ja durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist da der Beweis, dass dieser Bund viel höher ist als der andere. Und wenn jetzt der Heilige Geist nicht wirkt, dann, ne, in einer Gemeinde, dann ist diese Gemeinde genau wie der alte Bund. Versteht ihr? Dann ist er ein, ne, eine Gemeinde, die jetzt, ne, den Dienst des Todes durch in Stein gemeißelte Buchstaben, ne, folgt. Versteht ihr? Er hat die Herrlichkeit nicht. Die Herrlichkeit einer Gemeinde besteht darin, wenn der Heilige Geist wirkt. Und wie wirkt der Heilige Geist? Ne? Ja, durch die Gaben und durch die Berufungen, durch die Dienste, durch die Menschen, die diese Berufungen haben, ne? Besser gesagt, ganz deutlich gesagt. Wolfgang, lies mal bitte den nächsten Vers.
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden, zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, 13 bis 14.
Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen nicht mehr die Prophezeiungen, ja, weil wir die Bibel haben. Und ja, okay, wir haben die Bibel, Halleluja, wir haben Gott sei Dank, das ist sehr gut. Aber Jesus hat das hier gesagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten und er wird mich verherrlichen. Deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns lehrt, damit wir immer mehr die Wahrheit lernen durch die Bibel. Klar, wir lesen die Bibel und der Heilige Geist zeigt uns, was die Bibel bedeutet. Na, hier könnte jemand hier das falsch verstehen und sagen, okay, dann werfen wir die Bibel weg und suchen nur den Heiligen Geist. Das wäre ja ganz falsch, ne? Weil der Heilige Geist, der arbeitet ja nicht gegen die Bibel und der arbeitet immer aus der Bibel heraus, wie die Römer 10, 17, wo steht, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das heißt, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und der Heilige Geist, der hilft uns, dieses Wort besser zu verstehen. Deswegen, ohne dieses Wort Gottes, ohne die Bibel, da können wir gar nichts. Deswegen, ja, alles fängt mit der Bibel an. Aber der Heilige Geist führt uns zur ganzen Wahrheit. Und er wird Jesus verherrlichen. Und das ist ja auch das Ziel der Prophezeiung. Jesus verherrlichen, die Gemeinde dienen, die Gemeinde auferbauen. Und das muss ich ja auch betonen, weil es doch Leute gibt, die das da, ne, falsch verstehen. Die denken, dass, weil sie jetzt die Gabe der Prophezeiung haben, sind sie die wichtigste Person der Gemeinde und alle müssen diese Person verherrlichen und loben. Nein, ne, Jesus muss gelobt werden. Jesus ist das Zentrum. Werden wir gleich sehen. Und die Gemeinde ohne Prophezeiung, ohne Weissagungen. Ne, ist, da fehlt etwas. Das ist, ne, das ist eine Gemeinde, die jetzt ja gelähmt ist. Wie gesagt, die nur die Talenten und Ämter hat, aber wo die, ne, Gaben und Berufungen fehlen. Ne? Das ist wie ein Auto ohne zwei Räder. Ne? Das heißt, ja, ganz guter Vergleich, weil ja, wir sind vier Bereiche, Talente, Gaben, Berufungen und Ämter. Und wenn da zwei davon fehlen, ne, zwei von vier, wie ein Auto ohne zwei Räder, kann nicht gut gehen. Das kann, ne, niemals wirklich seine Kraft ausschöpfen. Und deswegen braucht die Gemeinde diese Dienste, die Bibel lehrt. Tatjana, lies mal bitte hier Matthäus 10, 41.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Matthäus, Vers 10, Kapitel 10, Vers 1, 43.
Ja, Jesus hat das gesagt, wer einen Prophet aufnimmt, weil er ein Prophet ist. Und ja, das ist eine ganz komplizierte Sache, weil einerseits würden viele Menschen nie auf die Idee kommen, sich vorzustellen als Propheten, ne? Sich präsentieren als Propheten. Hallo, ich bin ein Prophet. Ne? Einerseits würden wenige das machen in Deutschland, aber in anderen Ländern machen das viele. Ich bin ein Prophet und so, und oft manchmal sind sie keine wirklichen Propheten und manchmal sind sie wahre Propheten. Und da muss man schon, ne, das unterscheiden. Okay, aber Jesus hat das gesagt. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird einen Lohn eines Propheten empfangen. Deswegen, was nehme ich aus diesem Vers als Lektion, dass ja Menschen ja wirklich eine Berufung als Prophet haben, das ist eine ganz schwere Last, eine ganz schwere Verantwortung, ne, hier Ermahner, weil wer will schon ermahnt werden, versteht ihr? Ermahnt zu werden ist nicht gut und deswegen wurden auch die meisten Propheten ja verfolgt. Ne? Das heißt, wer wirklich ein Prophet ist, ne, der tut etwas ja ganz Grandioses, ne, im Reich Gottes und deswegen sollen wir auch diese Menschen die Ehre erweisen und sie respektieren, wenn sie wirklich diese Berufung haben. Andererseits müssen die Propheten sich in die Ordnung der Gemeinde fügen. 1. Korinther 14, 29 bis 30. Es gibt Leute, die jetzt denken, weil sie jetzt eine prophetische Berufung oder Begabung haben, dürfen sie alles tun, was sie möchten, dass sie ja quasi Gott sind. Weil sie jetzt so viele Offenbarungen bekommen, dann dürfen sie hier rumtoben sozusagen, das dürfen sie die Ordnung der Gemeinde stören, reden, wann sie wollen, ohne zu schauen, ob jemand anderes jetzt redet oder so. Ja, das geht auch nicht. Der Prophet steht nicht über der Gemeinde. Er steht nicht über der Gemeinde und nicht über anderen Berufungen. Ja klar, weil der Prophet, der hat eine ganz tolle Berufung, der kriegt Offenbarungen und so und viele denken, wow, der Prophet, der ist der Größte. Nein, Prophet ist nicht größer als die anderen, er ist nicht größer als der Evangelist, als der Lehrer, als der Hirte, er ist nicht größer. Alle sind berufen für die Erbauung des Leibes und keiner ist größer als der andere. Jesus hat sogar gesagt, wer der Größte sein will, der soll den anderen dienen. Das heißt, aber einige denken so, deswegen muss ich hier dagegen halten und sagen, nein, so ist das nicht. Der Prophet, ne, der hat eine ganz tolle Berufung wie die anderen und der muss sich fügen der Ordnung der Gemeinde, des Gottesdienstes und wenn er jetzt eine Offenbarung bekommt, dann muss er das kommunizieren irgendwie, vielleicht mit einem Handzeichen oder so oder mit einem Zettel. Und wenn dann der Leiter der Veranstaltung sagt, so jetzt möge der so und so, die so und so reden, ne? Dann darf er reden, versteht ihr? Der Ordnung sich fügen. Jetzt wieder ein ganz interessanter Text, Epheser 2, 20. Ich denke, jetzt ist Elisabeth wieder dran. Ne?
Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Epheser 2, Vers 20.
Seht ihr? Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Hier ne, betont dieser Text die Bedeutung von Propheten. Und wenn man so denkt, dass ja in einigen Gemeinden es gar keine Propheten gibt, und wenn man so denkt, ja, dass die Propheten die Grundlage ne, der Gemeinde ist, dann muss man sich fragen, ist da vielleicht nicht etwas falsch ne, gelaufen? Ich möchte das einfach betonen. Ne? Auch der prophetische Dienst ist für die Gemeinde grundlegend wie der Dienst der Missionare. Habe ich schon erklärt. Apostel ne, übersetze ich mit Missionar. Propheten. In der Geschichte waren nur wenige Propheten gleichzeitig Leiter des Volkes. Zum Beispiel Moses, der war ein Prophet und war Leiter des Volkes. David war auch ein Prophet und auch ein Leiter des Volkes. Meistens haben die Propheten aber versucht, die Gemeinde von der Dekadenz zu schützen, wurden aber meistens mundtot gemacht und getötet. Hatte ich schon öfter kommentiert, ne, dass Jesus gesagt hat, ihr Heuchler, Pharisäer, ihr Heuchler, ihr tüncht ne, die Gräber der Propheten ne, und damit zeugt ihr, dass eure Väter die Propheten getötet haben. Und ihr würdet das Gleiche tun, wenn die Propheten heute noch leben, würdet ihr das Gleiche tun. Damit meint, das meint Jesus damit, versteht ihr? Ne? Weil die Propheten, ne, die waren Ermahner. Nächste Überschrift, verschiedene Propheten. Wenn wir das Wort Prophet hören, denken wir wahrscheinlich an Menschen, die die Zukunft vorhersagen. Ja, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 21, 11. Viele Bücher des Alten Testaments, das Buch Offenbarung. Es ist ja korrekt, dass wir, wenn wir das Wort Prophet hören, an einen Mensch denken, der die Zukunft vorhersagt. Und das ist nicht nur aus dem Alten Testament genommen, diese Idee, sondern erwähne ich hier zwei Tatsachen aus dem Neuen Testament. Im Alten Testament gab es ganze Bücher, prophetische Bücher, da gibt's, wenn ich jetzt nicht falsch lege, 12 davon. Und ja, auch in den anderen, auch in den historischen Büchern gibt es ja viele Prophezeiungen, wie 1. Mose und so, oder direkt 1. Mose 3, 15 ne, und so. Und Offenbarung sowieso. Genau betrachtet waren sie meistens Menschen, die die schwere Aufgabe hatten, das Volk Gottes zu ermahnen, zur Umkehr einladen, zum wahren Glauben zurückrufen. Das war die, ich sag mal so, die Hauptaufgabe der Propheten. Wenn die Propheten die Zukunft vorhergesagt haben, war das ja oft verbunden mit der gegenwärtigen Realität. Die Propheten haben gesagt, zum Beispiel hier einige Propheten des Alten Testaments haben gesagt, Gott wird euch strafen, aber später wird er alles wiederherstellen. Da steht ja die Verbindung. Verbindung von Zukunft und Gegenwart. Viele Prophezeiungen wurden deswegen gegeben, um zu sagen, Gott hat das Volk nicht aufgegeben. Zum Beispiel als Israel abgeführt wurde zum babylonischen Exil, Gefangenschaft. Ja, und dann haben alle gedacht, oh, na, jetzt ist das Ende, jetzt ist Israel zu Ende. Und dann haben Propheten ne, prophezeit, nein, das ist nicht das Ende, es wird eine Zeit kommen, Gott wird einen Gesalbten senden, einen Messias senden und so weiter. Das heißt, die Prophezeiungen der Zukunft waren auch verbunden mit der Realität. Und deswegen ja, kommen die Propheten meistens, um das Volk zu ermahnen, dass sie sich bekehren. Und in, ich sag mal so, in seltensten Fällen, wenn das Volk ja dann leidet, dann das Gegenteil machen und sagen, Gott sagt euch, seid getröst. Ja, das sind diese zwei Seiten. Aber meistens leiden die Menschen nicht, sondern sündigen. Ne? Meistens ist es so, dass das Volk ja zurück zum Glauben gerufen werden muss. Das heißt, was ich jetzt mit Volk meine, ist ja das Volk Gottes, weil die Propheten vom Alten Testament, die meisten haben ja für das Volk Gottes gepredigt. Lass mal sehen. Ich denke, jetzt ist wieder Wolfgang dran. Hier den Vers ganz unten.
Wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe. 2. Könige 17, 13.
Ganz klare Sache, ne? Gott sagt hier, dass er durch den Propheten das Volk zur Umkehr gerufen hat. Das, was ich hier betonen möchte mit in diesem Untertitel, ist, dass quasi das hier der große Unterschied ist zwischen ein Prophet und ein Evangelist, ja, weil wir ja auch diese zwei Berufungen, diese zwei Dienste heute betrachten, weil was ist dann der große Unterschied? Weil der Prophet, ne, der redet zu Menschen, die schon gläubig sind, aber vielleicht abfallen oder dabei sind abzufallen, und der Prophet kommt und sagt, Leute, kehrt um oder bleibt beständig, folgt keine falsche Lehren und so, ne? Und der Evangelist errichtet sich an Menschen, die noch nicht glauben, die Ungläubigen, dass sie zum Glauben kommen. Jetzt ist dann Tatjana dran.
Wenn aber alle weissagten und es kämen ein Ungläubige oder Unkündiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 24 und 25.
Ja, hier ist auch so ein Nutzen der Prophezeiung in der Evangelisation. Wenn jetzt ein Prophet redet und kommt ein Ungläubiger rein und der Prophet bekommt eine Offenbarung über das Leben dieser Person und prophezeit, ja, das haben wir schon sehr oft beobachtet in unseren Gemeinden in Brasilien, sowas, ne, dass der da redet, er fängt an, Sachen zu sagen, die anderen vielleicht nicht verstehen, aber einer, der versteht, da wird über mich geredet, ne, über mein Leben, und er merkt, Gott ist hier, weil diese Sachen könnte niemand wissen, nur Gott. Und dann erkennt er, Gott ist in diesem Ort, und dann bekehrt diese Person sich vielleicht. Das hat schon Apostel Paulus in 1. Korinther 14 geschrieben. Geisterfüllte Mitglieder der Gemeinde können die Berufung als Ermahner bekommen. Eine sehr wichtige Gabe für die Erbauung. Elisabeth, würdest du bitte lesen?
Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. 1. Korinther 14, Vers 1 bis 3.
Ja. Paulus betont das, dass die Weissagung eine der wichtigsten Gaben ist. Ja, warum betont er das? Ja, weil die ganze Diskussion in 1. Korinther 12 war über die Zungenrede. Und die Korinther, die haben das, ich sag mal so, die Zungenrede zu übermäßig geschätzt. Und Paulus sagt, ja, Zungenrede ist auch wichtig, aber wichtiger ist die Weissagung. Warum? Ja, weil die Zungenrede, die erbaut nur die Person, die das tut, und die Weissagung, die erbaut die anderen. Und deswegen sagt er, bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Das heißt, dieser Vers ist auch wichtig, er zeigt uns, wir können uns um die Weissagung bemühen. Das heißt, ja, wie kann man das dann machen? Ja, um Gebet. Sagen, Gott, gib mir durch deinen Heiligen Geist diese Gabe oder diese Berufung. Wir können das machen. Wir dürfen das machen. Gut, lass mich mal dann zusammenfassen, was wir bis jetzt gesehen haben, damit wir zum zweiten Teil der Schulung schreiten dürfen. Prophet. Prophet nenne ich Ermahner, damit wir das besser verstehen. Das ist eine der fünf Berufungen von Epheser 4,11. Und da gibt's da auch verschiedene Arten von Propheten. Im Alten Testament gab es ja zig Propheten. Ich würde nicht sagen hunderte, aber fast. Ne? Und alle haben ja in einer verschiedenen Art und Weise gearbeitet. Aber die Zusammenfassung ist das, was hier Paulus gerade hier gesagt hat. Ne? Zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Ne? Wie gesagt, es gibt Momente, wo der Prophet ermahnen muss. Meistens ist das der Fall, wenn er merkt, dass Menschen da was im Schilde führen, ne? Dass die Menschen heimlich Götzendienst machen oder dass er zur Gemeinde kommen und da ganz schön und sauber, sagen wir so, lächelt, zur Gemeinde kommen, aber dass die ja zu Hause völlig was anderes glauben oder leben. Und da muss der Prophet das erkennen, was die anderen nicht erkennen, was man nicht erkennen kann, was normale Menschen nicht erkennen können. Wenn man sieht, ein Bruder, eine Schwester, die jetzt lächelt, in der Gemeinde kommt, lieber Bruder, liebe Schwester und so weiter. Und da kommt der Prophet und bekommt eine Offenbarung vom Herrn, der ihm zeigt, dass da was faul ist, was die Menschen nicht erkennen. Und deswegen ist ja total wichtig, der Dienst vom Propheten, dass er diese Menschen mit Weisheit ja zur Bekehrung ruft, zurückruft, zur Buße ruft. Denn da merken wir schon, dass auch heute dieser Dienst ganz wichtig ist. Wir brauchen diesen Dienst in der Gemeinde, weil es eine Handlung des Heiligen Geistes, auch der prophetische Dienst, der Dienst des Evangelisten ist auch eine Handlung des Heiligen Geistes, der Bibellehre ist auch eine Handlung des Heiligen Geistes, wenn es so ist. Es gibt ja auch Bibellehre, die jetzt aus dem Fleisch heraus, aus eigener Intelligenz heraus lehren. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das betonen. Aber der Prophet wäre ja etwas schwerer zu weissagen durch aus dem Fleisch heraus. Deswegen ist es ja mehr offensichtlicher, wenn der Prophet redet, dass er aus dem Heiligen Geist redet. Wir sollen die Propheten erkennen, sie ehren, wenn sie ja wirklich diese Berufung haben, weil es ist auch eine wichtige Berufung, diese große Verantwortung. Propheten sind eine Grundlage der Gemeinde, sagt Paulus in Epheser 2,20. Deswegen sollen wir beten, dass Gott Propheten auch heute beruft in den Gemeinden. Es gibt vielleicht Gemeinden, die ja keine Propheten brauchen. Lass mich ja ein bisschen ironisieren und sarkastisch sein. Eine Gemeinde, die jetzt über Jahre, Monate und Jahre kein einziger Mitglied ein Heuchler ist. Diese Gemeinde bräuchte ja keinen Propheten. Und eine Gemeinde, wo ja kein Mensch besucht, kein Ungläubiger, der da reingeht. So eine Gemeinde bräuchte dann keinen Propheten. Aber so eine Gemeinde gibt's nicht. Das heißt, eine Gemeinde, die keine Besucher empfängt, hoffentlich empfängt jede Gemeinde Besucher. Es gibt ja auch Gemeinden, die jetzt, ich sage mal so, die Besucher verscheuen, ganz schlimm. Aber sicher in jeder Gemeinde gibt es auch Heuchler. Menschen, die jetzt so heimlich ein anderes Leben führen. Und da sind die Propheten ja ganz wichtig, um das aufzudecken und diese Menschen ja wachrütteln. Zweiter Teil unserer Schulung, Evangelist. Ja, was ist denn die Aufgabe der Gemeinde? Ja klar, viele Aufgaben hat die Gemeinde, aber eine dieser Aufgaben ist ja das Evangelium, Evangelium zu verbreiten, das Evangelium zu pflegen, verkünden. Und deswegen, ja, Evangelist ist ein Mitglied der Gemeinde, der ja ganz besonders diese Aufgabe bekommen hat, diese Berufung bekommen hat. Ich betone immer Mitglied der Gemeinde. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass diese Sachen hier mit Prophet und Evangelist und die anderen, die wir studieren werden in den nächsten Lektionen, dass es hier um studierte Theologen geht oder sowas. Nein, es geht um Mitglieder der Gemeinde. Mitglieder der Gemeinde, die geisterfüllt sind. Ja, Epheser 4,8, da liest ihr das. Und da hat Jesus durch den Heiligen Geist in der Gemeinde Menschen gestellt und einer dieser sind die Evangelisten. Lass mal sehen, ich denke, jetzt ist Wolfgang dran.
Am folgenden Tag aber zogen wir, und wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Apostelgeschichte 21,8.
Ja, hier wieder so ein Vers, das heißt, wir haben angefangen mit 2. Timotheus 4,5, wo Paulus Timotheus anspricht und macht und sagt, tue das Werk eines Evangelisten. Und hier wird berichtet, Apostelgeschichte berichtet, des Evangelisten Philippus, dass es da jemand gab, der diesen Dienst gemacht hat, diese Berufung hatte. Das ist, ja, das steht öfter im Neuen Testament, dass jemand so eine Berufung hatte. Und was ist dann ein Evangelist? Ja, muss ich gar nicht sagen. Ich denke, das Wort erklärt sich von sich. einer, der evangelisiert, einer, der das Evangelium in einer leichteren Art und Weise, könnte man so sagen, das heißt, der in einer effektivsten Art und Weise, das heißt, der ist gesalbt, um Menschen anzusprechen, die noch nicht glauben. Tatjana, les mal bitte hier den nächsten Vers.
Ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Markus, Kapitel 1, Vers 17.
Menschenfischer. Ein Evangelist ist, salopp gesagt, ein Menschenfischer. Einer, der die Menschen holt, zu Jesus holt, ins Boot holt. Boot ist ein Bild der Gemeinde. Ein Evangelist, jemand, der diese Gabe hat, diese Berufung. Jesus sagte, ich will euch machen. Niemand macht sich selbst zum Evangelisten. Habe ich schon betont, erklärt, dass diese Berufungen, man macht sich nicht selbst zum Propheten, zum Evangelisten, zum Hirten und so weiter, zum Bibellehrer, sondern Jesus macht uns. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und das Wort Evangelium bedeutet die frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Und ein Evangelist ist jemand, der diese frohe Botschaft verbreitet. Ja, sollen jetzt alle anderen Mitglieder der Gemeinde nicht das Evangelium verbreiten? Nein, logischerweise. Alle sollen das Evangelium verbreiten. Nur was ich hier betonen ist, dass es ja Menschen gibt, die jetzt eine Gabe bekommen haben in diesem Bereich. Ja, eine Berufung ist doch eine Gabe. Eine Begabung, die wir bekommen, wenn wir gehorchen, wenn wir hören, Berufung, hören. Gott ruft eine Person, ein geisterfüllter Christ, sei ein Evangelist. Gott ruft und indem diese Person gehorcht und sich auf den Weg macht und anfängt, die Menschen anzusprechen, dann bekommt er eine Begabung, um das ja viel leichter zu machen als andere. Ich habe zum Beispiel ja nicht die Begabung der Evangelisation. Wenn ich die Begabung des Evangelisten hätte, dann würde ich das hier nicht machen. Versteht ihr? Ich habe eine Begabung für das hier und nicht für was anderes. Und das verstehen viele nicht. Denken, ja, du bist doch ein Missionar, du musst doch die Begabung des Evangelisten haben. Das ist nicht so. Nicht jeder Missionar hat jetzt die Begabung der persönlichen Evangelisation. Das können wir nicht zwingen. Wir können nicht sagen, du musst das haben, weil Jesus das macht. Und auch die Berufung als Propheten oder so. Wir können nicht erzwingen, dass jemand ein Propheten sei und auch nicht ein Evangelist, sondern da müssen wir schon zusammenarbeiten mit anderen, die diese Berufung haben. Wie gesagt, es sind 5 Berufungen. Und das heißt, wenn jetzt 20 geisterfüllte Christen sich versammeln, dann ist es ja, ich sag mal so, statistisch gesehen, 4 Missionare, 4 Propheten, 4 Evangelisten, 4 Hirten und 4 Bibellehrer. Versteht ihr? 20 durch 5 ist 4. Da müssen wir schon zusammenarbeiten mit den anderen. So ist es. Gott hat nie gesagt, du wirst alles alleine machen. Nein, immer mit anderen. Jesus hat seinen Dienst angefangen. Das Erste, was er gemacht hat, war, Jüngern zu rufen, die ja ihm geholfen haben auch. Die haben ja ihm zugeguckt, aber sie haben ihm auch geholfen. Und so, ja, wir brauchen die Hilfe der anderen, um alles zu machen im Reich Gottes. Und so, wenn ich jetzt Bibellehrer bin, dann brauche ich auch die Hilfe der Evangelisten, damit die Gemeinde ja mehr Mitglieder hat. Damit Menschen zum Glauben kommen, die dann die Jüngerschaft machen und so. Nächste Überschrift, überzeugend und leicht verständlich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt anfange zu reden mit einem, der noch nicht an Jesus glaubt, dann kann ich diese Person nicht überzeugen. Warum? Ja, weil ich ja zu kompliziert rede. Das heißt, ich kann keinen Schalter in meinem Kopf umschalten und ein anderer Mensch werden. Ich bin halt so, ich rede wie ein Lehrer, wie ein Bibellehrer und dann rede ich halt kompliziert. Das ist ein Teil meiner Berufung, meine Art, wie ich bin. Und es gibt andere Menschen, die jetzt die Berufung zum Evangelisten haben und die können immer leicht reden, immer in einer einfachen Art und Weise reden und die würden jetzt, für den wäre es total schwer, jetzt ein Bibellehrer zu sein. Das kann man nicht einfach umschalten wie in einen Schalter. Okay, vielleicht gibt es in der Welt ein paar Leute, die das können. jetzt mit einem Nicht-Bekehrten reden, in einer ganz leichten Art und Weise und dann vor eine Gemeinde sich stellen und da ne, sich vertiefen in der Bibel und so mit den ganzen Wörtern, die damit verbunden sind und so. Okay, vielleicht gibt es Leute, die das schaffen, aber das ist nicht ganz normal. Und Jesus hat auch nicht gesagt, dass wir alle Gaben haben sollen. Nein, zum Gegenteil. Jeder hat eine Gabe und die anderen Gaben hat er nicht. Damit ja ein Evangelist das Evangelium in einer leicht verständlichen Art und Weise den Menschen ja weiter erzählen kann, wie jetzt ne, hier ein paar Beispiele, Apostelgeschichte 8 und so, ja, dann muss er auch das Evangelium gut kennen. Oder es ist wichtig, dass er das Evangelium kennt. Ne? Es reicht nicht, wenn jemand jetzt in einer leicht verständlichen Art und Weise redet, aber auch das Evangelium nicht kennt. Das geht dann auch nicht. Man muss schon das Evangelium auch gut kennen. Deswegen auch der Evangelist muss die Bibel viel lesen. Auch der Prophet muss auch sich gut in der Bibel auskennen. Der Evangelist muss sich auch gut in der Bibel auskennen. Und der Bibellehrer sowieso, ne? Sich in der Bibel auskennen, damit man ja auch die Botschaft erzählt. Ein Beispiel für einen, ne, der jetzt das Evangelium in einer leicht verständlichen Art und Weise weitergegeben hat. Paulus hier in 1. Korinther 1, 17. Ich denke, jetzt ist Elisabeth wieder. Ne?
Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern die Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet werde. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17.
Ja, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Ja, es gibt immer Leute, die denken, man muss ja kompliziert reden, weil dann werden alle denken, oh, schau mal, wie gebildet dieser Mensch ist und so. Und so fokussieren die Menschen dann auf den Prediger und nicht auf Gott. Deswegen ist auch der Evangelist soll leicht in einer leicht zu verstehenden Art und Weise, damit die Menschen auf Gott fokussieren, damit er die Menschen zu Gott führen kann. Wir brauchen Evangelisten. Ja, ne? Ich denke, dass niemand hier sagen würde, nee, Rauf, wir brauchen ja keine Evangelisten. Ja, alle sind schon Christen, alle glauben schon wirklich an Jesus. Ne? Ich denke, niemand würde das sagen, weil wenn man so um sich guckt und sich fragt von den Menschen, die um uns herum sind, wie viele, welcher Prozentsatz glaubt wirklich an Jesus, hat einen Glauben, wie er das Neue Testament lehrt, einen persönlichen, einen starken Glauben und Beziehung zu Jesus und zu Gott, ne? Dann sehen wir, dass es sehr wenige sind. Und das zeigt uns, wir brauchen Evangelisten. Wir brauchen Evangelisten. Und okay, vielleicht würde der ein oder andere hier sagen, ja, Rolf, du hast recht, da draußen, schau mal, ist voller Menschen, die noch nicht glauben. Da sind Millionen Menschen, die noch nicht glauben, ne? Aber dann muss ich ein Komma setzen und sagen, nicht nur da draußen, sondern auch hier drin gibt's viele Menschen, die noch nicht bekehrt sind, noch nicht Christen sind. Das heißt, nicht jeder, der jetzt in einer Gemeinde sitzt, ist schon gläubig oder hat den richtigen Glauben. Es gibt ja auch viele Menschen, die in der Gemeinde sitzen und die haben einen falschen Glauben und wissen das nicht. Und haben nie wirklich ja Jesus kennengelernt haben. Die haben einen religiösen Glauben. Die denken, ich gehe jede Woche in der Kirche, dann muss mich Gott doch retten. Ja, weil ich ja diesen großen Preis bezahle, diese Anstrengung auf mich nehme und solche Sachen, versteht ihr? Oder weil ich hier das Abendmahl nehme oder weil ich getauft wurde oder weil ich dies und das mache oder weil ich so viel Geld spende für die Gemeinde, dann muss mich doch Gott retten. Das heißt, ne, die haben ja unbewusst der Gedanke, ich bezahle für die Errettung und so. Es gibt viele Leute, die so ticken. Deswegen brauchen wir auch innerhalb der Gemeinde die Evangelisation, dass Menschen erkennen, was es heißt, das Herz Jesus schenken, eine persönliche Beziehung zu Jesus eingehen und so weiter. Auch innerhalb der Gemeinde brauchen wir immer wieder diese Botschaft, weil ja niemand mit Jesus im Herzen hier zur Welt gekommen ist. Jeder muss diese Entscheidung irgendwann mal treffen. Und niemand, der jetzt ein Kind von einem Christ ist, ist ein kleiner Christ. Nein, auch Kinder von Christen sind zuerst mal Heiden. Die müssen sich bekehren. Und jede Generation muss sich wieder bekehren. Jede Generation muss evangelisiert werden. Wir können nicht sagen so, wir machen jetzt eine Evangelisation weltweit, alle bekehren sich und fertig, dann ist die Welt gerettet für immer. Nee, das heißt, jede neue Generation, wenn die Menschen, neue Menschen zur Welt kommen, diese neue müssen wieder evangelisiert werden, wieder eingeladen werden zum Glauben und so. Ihre Sünden erkennen, bereuen und Buße tun und sich bekehren und so weiter, der ganze Prozess. Der Evangelist selbst ist die Botschaft, eine Überschrift. Der Evangelist selbst ist die Botschaft, ne? Ja, das hat man auch immer so gehört, dieser Satz, dass der glaubende Christ das fünfte Evangelium ist. Der glaubende Christ ist das Evangelium, was die Ungläubigen lesen. Ja, das ist, ne, umso einfacher diesen Satz zu verstehen, wenn wir verstehen, was es heißt, Körpersprache. Das heißt, die Menschen, die sehen die Art und Weise, wie wir uns verhalten, und wenn wir jetzt den Mund aufmachen, über Gott zu reden, ne, dann wird das vielleicht die Menschen bestätigen oder vielleicht genau das Gegenteil. Ne? Das heißt, wenn jemand jetzt sich daneben benimmt und dann sagt, Leute, glaubt an Jesus und so, ne, dann werden die Leute denken, er ist ein Christ, ne, und so. Dieser Satz, dieser nächste Satz, was ich hier in Schrägschrift geschrieben habe, wurde schon heftig diskutiert. Dieser Satz, den ich ja erfunden habe, aber die Idee ist, ne, stammt aus dieser Idee des fünften Evangeliums und so. Evangelisieren bedeutet, Menschen einzuladen zu werden wie mich. Okay, nicht falsch verstehen. Ich lade nicht die Menschen zu werden, ja, wie mich im Sinne von mit meinen Fehlern, mit meinen Problemen oder und so weiter, sondern ja, Paulus hat gesagt, seid meine Nachahmer, wie ich von Jesus bin. Und ungefähr das Gleiche macht ein Evangelist. Er sagt, Leute, Jesus hat mich errettet, Jesus hat mir Freude geschenkt, Jesus erfüllt meinen Geist, er hat mir den Heiligen Geist gegeben, er hat meine Sünden vergeben und jetzt habe ich das ewige Leben. Bitte tue das auch. Bekehrt euch auch, dann werdet ihr auch das alles haben, was ich habe. Und deswegen dieser Satz, evangelisieren bedeutet, Menschen einzuladen zu werden wie mich. Bedeutet, Leute, ich wurde so gesegnet durch Gott. Gott ist mir so wichtig. Bitte tue das auch, damit ihr das auch erfährt, was ich erfahren habe. Die Vergebung, die Gnade, die Errettung und so. Deswegen dieser Satz, evangelisieren bedeutet, Menschen einzuladen zu werden wie mich. Ich denke, dieser Satz soll hilfreich sein, damit wir das hier verstehen, weil viele Leute, die wollen evangelisieren, indem sie mit dem Hammern auf Menschen auf den Kopf hauen und gehen und irgendwo hingehen und sagen, ihr schlimme Sünder, bekehrt euch, ansonsten werdet ihr in die Hölle schmoren, ne, ihr bösen Menschen, und ihr, wenn ihr das jetzt nicht tut, dann seid ihr verdammt, und solche Geschichten, die jetzt, ich sage so, nicht ganz falsch sind. Okay, dass Menschen ohne Jesus da, ne, den Segen nicht haben oder die Errettung nicht haben, ist schon wahr. Aber ich denke, die Betonung muss der anderen sein. Zu sagen, Leute, schaut mal, wie gut das ist, errettet zu sein. Ist das nicht gut, Jesus in unser Herz, in mein Herz zu haben, Jesus, ne, die Vergebung der Sünden zu haben und so, und dass ich irgendwann, dass ich erkannt habe, dass ich ein Sünder war, dass ich verloren habe und mein Leben Jesus geschenkt habe, und dann hat er mir Vergebung geschenkt, und das ist so toll, das ist so gut, das ist so herrlich, bitte tue das auch, ne? Das ist ja eine andere Art, um das Gleiche zu sagen, okay? Ne? Aber diese falsche Art und Weise, die ist, ich sag mal so, vom hohen Ross herunter, ne, versteht ihr, auf die Menschen zu zeigen, ihr Bösen, ne, versteht ihr? Und das ist, ich sag mal so, klingt so richtend, ne? Ihr seid falsch, ihr, ne, seid und so, und ich denke, das ist nicht richtig, das ist einfach nicht richtig. Es ist ja auch ein Teil der Botschaft, ne? Wer nicht an Jesus glaubt, ne, der hat ja Gott nicht, er hat den Himmel nicht, und so, ist ein Teil der Botschaft, aber das muss ja zum Positiven überschwappen, sagen, aber wenn du dann glaubst, aber wenn du dein Herz öffnest, dann füllt dich Gott und so weiter. Und das ist gut, tue das, weil ich das auch getan habe, und das ist gut. Der Evangelist ist nicht nur ein Überbringer von Informationen, sondern er überbringt sich selbst. Ne? Er überbringt sich selbst. Wenn jemand jetzt krumme Dinge tut und dann evangelisiert und dann sagen die Leute, schau mal, ne? Er ist ein Christ, ne? Und wenn jemand da mit einem, kann man sagen, mit einem Gesichtsausdruck, hasserfüllten Gesichtsausdruck auf irgendwo steht und sagt, ihr Söldner, ihr seid so schlimm, und mit einem ganz, ne, ganz hässlichen Gesichtsausdruck, ne, den Leuten anschreit und sagt, ihr Bösen, ne, bekehrt euch, Gott hasst euch, weil ihr Sünder seid oder sowas, mit einem ganz bösen Gesichtsausdruck, ne, da werden die Menschen denken, ja, wenn ich jetzt ein Christ werden soll, um dann später vielleicht sowas zu machen, das will ich nicht, ne? So einer will ich nicht werden, einer, der da irgendwo schreit und ein ganz, ne, sagen wir so, verzogenes Gesicht und ganz böser Ausdruck und den Leuten schreit, ne, und so, Gott hasst euch oder so, oder ihr geht alle in die Hölle oder so, ne? Damit will ich einfach zeigen, ne, Gott erfüllt uns mit Freude, mit Frieden, er gibt uns die Vergebung. Und das sollte auch ja aus uns heraus strahlen, dass die Menschen merken, dass die Menschen sagen sollen, oh, so wie dieser Mensch will ich auch werden, so Frieden erfüllt, ne, so voller Vergebung und mit dem Herz voller, ne, Freude und so, das will ich auch. Und das will ich einfach betonen, ne? Ich denke, das ist ja nicht so schwer zu verstehen, aber trotzdem gibt's Leute, die sowas machen, ne? Die so eine falsche Art benutzen, die möchten, dass die Menschen sich bekehren, und dann, ne, im übertragenen Sinn gehen sie hin und hauen die Menschen mit dem Hammer auf den Kopf. Und ich denke, das ist ja nicht im Sinne Jesu. Ja, Jesus hat auch die Sünder verurteilt, für den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler und so weiter. Er hat das auch gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er das ja mit einem, ja, hasserfüllten Gesichtsausdruck gemacht hat, sondern Jesus, ne, liebte auch die Pharisäer, trotz dass sie jetzt Heuchler waren, und er hat gesagt, ihr Heuchler, aber er hat sie trotzdem geliebt. Er hat das nicht aus Hass gesagt, sondern aus Liebe, weil er wollte, dass sie sich bekehren, dass sie Gott finden, dass sie wirklich Gott finden. Gut, wir kommen schon langsam zu Ende. Nächste Überschrift, viele mögliche Einsätze. Wenn man so denkt, ein Evangelist, was tut ein Evangelist? Dann würde vielleicht einige denken, ja, er macht eine Evangelisationswoche oder eine Evangelisationskampagne. Er stellt sich ja eine Woche lang vor eine Gemeinde in einen Raum, einen Gemeinderaum, und redet jeden Abend. Aber das ist ja so zu kurz gefasst. Ein Evangelist, der kann ganz viele Sachen tun. Einige Beispiele, zum Beispiel persönliche Evangelisation, heißt ja den Nachbarn oder den Arbeitskollegen oder einen Verwandten und so weiter. Persönliche Evangelisation, Menschen, die man auf der Straße trifft, Bekannten, Freunden und so. Oder Straßenevangelisation, sich da hinstellen im Platz und Traktate austeilen, Neue Testamente austeilen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Evangelisation in Form von Predigt oder Vorträgen, ja, geht auch. Vorträgen. Und so haben wir uns auch bekehrt. Das heißt, meine Bekehrung war auch durch Vorträge in einer Gemeinde, durch so eine Evangelisationswoche. Evangelisation durch Traktate oder Bücher, ja, das heißt Traktate austeilen. Es gibt viele, die das machen, da in den Briefkästen Traktate einwerfen oder Menschen auf der Straße oder im Bahnhof da Traktate austeilen. Es gibt viele, die das machen. Sehr gut. Im Bus, zu Hause, ne, habe ich ja viel gemacht, als ich jung war, ne, im Bus, hier mit der Person, die ja neben mir saß, da ins Gespräch zu kommen und über Jesus zu erzählen. Durch Briefe habe ich auch gemacht. Nachdem ich ja mein Abitur gemacht hatte, hatte ich noch Kontakt mit einigen Kollegen und so. Damals ja war es per Brief, ne? Und da habe ich da in meinen Briefen der Bibelverse, ne, geschrieben und so. Aber heute kann man auch ja im Internet, kann man auch vieles machen. Über Facebook kann man dann auch ja evangelistische Botschaften schicken an den Menschen, die ja nicht gläubig sind und so. Und wie gesagt, auch in der Gemeinde, ne, wenn ja Besucher kommen, kann man die dann ansprechen, kennst du schon Jesus und so. vor und nach dem Gottesdienst in Gesprächen und so weiter, da gibt's ganz, ganz viele Sachen, die Evangelisten machen können. Warum sage ich das? Ja, weil Gott ruft Menschen, Evangelisten zu sein, und viele sagen, ja Gott, ich danke dir, dass du mich gerufen hast zum Evangelisten, okay, dann werde ich ja zur theologischen Hochschule und da zum Theologen ausbilden lassen, ne, damit ich dann später, nach einigen Jahren, dann in einer Gemeinde, im Gottesdienst, da predigen kann, Menschen evangelisieren kann. Aber ich denke, das ist ja nur eine Stufe vom Prozess eines Evangelisten zu sein. Wenn Gott ja jemanden beruft und sagt, ich möchte, dass du ein Evangelisten wirst, dann bedeutet das, diese Person dann sofort anfangen soll, ja, den Nachbar oder den Kollegen oder den Freund oder den Schulkollegen und so weiter, ja, über Jesus zu erzählen und später irgendwann auch vielleicht ja vor einer Gemeinde predigen oder so. Als ein Wachstum, als ein Prozess der Reifung als Evangelist. Und nicht sagen, ich halte zuerst mal den Mund und nachdem ich da fertig bin mit einem Studium oder so, dann bekomme ich die Erlaubnis. Nein, ich habe das schon erklärt und ich wiederhole mich, wie Paulus auch gesagt hat, vergib mir, wenn ich mich wiederhole, ne? Ich wiederhole mich, dass diese Sachen hier, diese fünf Sachen, Epheser 4,11, dafür braucht man ja keine Erlaubnis von der Gemeinde. Klingt jetzt ein bisschen komisch und extrem. Wir brauchen die Erlaubnis der Gemeinde, um Gemeindeleiter, Ältester und Diakon zu sein. Aber diese Sachen hier, Evangelist, Bibellehrer und Hirte, das heißt Seelsorger, für solche Sachen, Prophet, da brauchen wir ja die Befähigung Jesus. Er befähigt uns und wir dürfen das tun, weil er uns befähigt. Und okay, wir müssen ja, wenn wir in der Gemeinde das machen wollen, im Gottesdienst, wenn wir evangelisieren oder prophezeien wollen, während des Gottesdienstes, dann müssen wir uns schon fügen. Dann müssen wir schon mit dem Gemeindeleiter reden und sagen, weißt du was, ich möchte hier mal evangelisieren oder hier eine Prophezeiung geben, wann darf ich das machen? Und das ist okay, in diesem Fall. Aber es gibt ja viele, viele andere Gelegenheiten, wo man ja gar nicht dem Gemeindeleiter fragen muss. Wenn wir zum Beispiel hier den Nachbarn oder so, ich muss nicht den Gemeindeleiter fragen, darf ich ja meinen Nachbarn evangelisieren, versteht ihr? Oder darf ich hier Traktate austeilen im Bus oder so, oder in der Nachbarschaft in den Briefkasten werfen oder so. Das wäre sogar falsch, wenn der Gemeindeleiter jetzt kommen würde und sagen, bitte hör auf, deinen Nachbar zu evangelisieren oder so. Das wäre sogar bibelwidrig. Ne? Konkrete Tipps und Vorschläge für Evangelisten. Ja, was kann jetzt jemand machen, der einen Beruf zum Evangelisten bekommen hat? Während du die Bibel liest, notiere, markiere mit einem Stift die Verse und Abschnitte, die gut für Evangelisation sind, und lerne sie auswendig. Ja? Wenn du einen Bibelvers findest und du denkst, oh, dieser Vers, der ist total gut für die persönliche Evangelisation, wie zum Beispiel Johannes 3,16, ne? Oder Römer 3,23, ne? Dann ne? Lerne es auswendig oder ne? Markiere es und so. Zweiter Vorschlag, Evangelisationskit basteln. Ganz interessant, so ein kleines Kästchen mit ein paar Traktate und ein Neues Testament und so, was du ja in der Tasche mitnehmen kannst. Wenn du jemanden triffst, dann weißt du, oder hier hast du ein Neues Testament oder hier hast du ein Büchlein oder so. Ne? Dritter Vorschlag, Schulungen über persönliche Evangelisation halten die Geschwister dazu ermutigen. Das heißt, mit den Geschwistern reden und sagen, Geschwister, bitte lass uns mehr evangelisieren oder so. Punkt Nummer 4, Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Wachsen in Jesus, Fragen fürs Leben, Grundlagen des Glaubens und so weiter. Das heißt, es gibt solche Traktate, die über das Thema reden. Wir haben immer benutzt, eine, der heißt Wachsen in Jesus, wo das Evangelium ja total zusammengefasst dargestellt wird. Diese wichtigen Bibelverse, Johannes 3,16, Römer 3,23 und so, diese anderen Verse, in ein kleines Heft, was man ausgeteilt hat für die Menschen, die noch nicht an Gott glauben, an Jesus glauben. Und zuletzt Vorbereitung auf Evangelisation. Das ist ja total wichtig, weil es ist nicht wir die Menschen zum Glauben bringen, sondern wir sind nur Werkzeuge. Wer das tut, ist Gott, ist der Heilige Geist. Und deswegen ist total wichtig, dass die Evangelisten, ja ein intensives Gebetleben führen. Das heißt, morgens quasi, kann man sagen, die Seelen zu erkämpfen. Das heißt, beten und sagen, Gott, gib mir die Seelen, ne? Und so, ein Beispiel. Ja, für Menschen beten, die jetzt im Prozess sind, der Bekehrung und so weiter. Ich fasse mal zusammen, das über den Evangelisten, ganz schnell. Evangelisten, ja, eine total wichtige Aufgabe der Gemeinde, das Evangelium zu verbreiten. Deswegen, ein Evangelist ist auch ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Er ist ein Menschenfischer. Ein Evangelist ist ein Menschenfischer. Ein Mensch, dessen Herz für, ja, besonders für die Verlorene brennt. Besonders. Das heißt, ja, wenn dein Herz für die Verlorene nicht brennt, ne, dann müsstest du schon deinen Glauben überdenken, verstehst du? Und, aber der Evangelist, der, sein Herz brennt noch mehr für die Verlorenen, wie er den Verlorenen das Evangelium weiterbringen, nahebringen möchte. Überzeugend und leicht verständlich, das heißt, er muss auch, wie soll man sagen, den Menschen abholen, da wo sie sind. Reden, wie die Menschen das verstehen. Das heißt, deswegen Evangelisten sind meistens so Menschen, die einfach gestrickt sind, die, ja, so reden, wie das Volk redet. Die haben, ne, vielleicht einen begrenzten Vokabular, die reden, wie jetzt die meisten reden. Das heißt, einfach und ganz normal mit den Menschen auf der Straße. Wir brauchen Evangelisten. Ja, wir sollten beten. Die Gemeinde sollten beten. Gott, schicke mehr Evangelisten. Schicke mehr Mitglieder der Gemeinde. Berufe mehr Mitglieder der Gemeinde, um diesen Dienst zu machen, des Evangelistens. Nächster Punkt, der Evangelist selbst ist die Botschaft, ne? Ja, wenn der Evangelist ein krummes Leben führt, wie kann er dann anderen einladen und sagen, Leute, glaubt an Jesus, dann werdet ihr wie ich auch das haben, was ich habe. Aber wenn er selbst, ne, sagen wir so, wenn er selbst nicht wirklich bekehrt ist, nicht wirklich erfüllt ist mit Freude und Vergebung und so weiter, wie kann er das dann den anderen sagen? Ne? Leute, glaubt und bekommt die gleichen Segen wie ich. Ne? Viele mögliche Einsätze, ja, ganz wichtig. Wenn einer eine Berufung bekommt zu Evangelisten, ne, dann hat er alle Türen offen. Er kann, ne, sofort anfangen. Er kann, ne, den Nachbar und die Familie und im Internet alle möglichen Menschen, ja, ansprechen über Jesus. Ne? Aber bitte mit Weisheit. Bitte jetzt, wie gesagt, nicht jetzt mit dem Hammer auf den Menschen auf den Kopf hauen oder auch nicht hier die Menschen schikanieren oder so oder, ne, sie dann drängen oder so. Ne? Nicht so, aber mit Weisheit. Viel beten. Und Weisheit bitte. Konkrete Tipps habe ich kommentiert. Vorbereitung auf Evangelisation. Ne? Die Menschen quasi ja durch Gebet erkämpfen. Das, ne, dass man, es gab so einen Evangelist, der hat irgendwann mal behauptet, ich bete morgens so lange, bis mir Gott die Sicherheit im Herzen legt, dass ja 4 Menschen zum Glauben führen wird heute. Ne? Okay, das ist so ein, ne, ein Beispiel. Muss man nicht machen. Ich sage nicht, tue das, aber das ist so ein Beispiel, wie ich so sage, Menschen im Gebet erkämpfen, die Seelen erkämpfen im Gebet. Da nenne ich ein konkretes Beispiel von jemand, der sowas gemacht hat. Gut, die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, an wen richtet sich meistens das Wort des Propheten bzw. Ermahners? Frage Nummer 2, warum muss jeder Mensch evangelisiert werden, auch in Gemeinden? Und Frage Nummer 3, wie verstehst du den Satz, der Evangelist selbst ist die Botschaft? Halleluja, Amen.